Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom InnoQ Podcast. Heute mit Rainer. Und wir quatschen, wir haben irgendwie fast zu viel vor. Wir wollen in eine Stunde, irgendwie reinpacken, weiß ein Data Warehouse, Data Lake, Lakehouse, Data Mesh, das ist nur kurz, da haben wir eine Folge, In-Memory Analytics, wie DuckDB und Duck Lake, Data Fabric, Data Contracts, auch nur ganz kurz, weil da haben wir eine Folge, und Data Products, auch nur ganz kurz, weil da haben wir auch eine explizite Folge. Und natürlich noch so ein paar einführende Dinge. Okay, wir versuchen es, Rainer. 60 ja. Minuten.
Hallo Sven, vielen Dank für die Einladung hier zu dem Podcast.
Genau.
Erstens mal, ich hoffe, wir kommen da unbeschadet durch.
Wir kommen durch. Du bist mein Go-To-Guy Data Architecture bei InnoQ. Willst du noch mal so ein, zwei Minuten was über dich sagen, was du so treibst?
Ja, sehr gerne. Also seit jetzt ungefähr 30 Jahren im Geschäft hier als Consultant, und ich habe halt sehr intensiv meine ersten Zeit mit Data Warehousing mich beschäftigt. Und damals sind die Unternehmen, gerade die Kreditkarten Unternehmen, die haben damals angefangen, Data Warehousing für sich zu entdecken. Und unter etwas fragwürdigen Bedingungen damals wurden die Daten der Kreditkarten verwendet, auch für andere Dinge dann. Ich glaube, da sind wir heute viel weiter und viel besser. Aber damals wurde natürlich viel aufgebaut, viel gelernt darüber, wie man Daten für analytische Zwecke, das ist ja, glaube ich, der wichtige Punkt, also nicht für das Operative von der Kreditkartenprocessing, das war klar, aber für die analytischen Zwecke, wie man das da benutzt. Gerade so Sachen wie Fraud Detection ist natürlich immer noch hochaktuell. Diese analytischen Zwecke, da haben wir uns damals mit beschäftigt, nicht nur Kreditkarten, auch hier natürlich Großhandel, die haben das gleiche Thema gehabt. Und da war ich im Umfeld der HP Nonstop Maschinen, früher hießen die Tandem, ist dann irgendwann von HP übernommen worden, und die waren etwas geeignet sozusagen für diese Verarbeitung von Massendaten. Ich war spezialisiert auf diese HP Nonstop Maschinen, und deswegen sind wir da in diese Fachlichkeit reingerutscht. Das so zu meinem Hintergrund. Dann bin ich vor 20 Jahren zu InnoQ gekommen, und das Thema Datenanalyse, mich mit Daten zu beschäftigen, ist da etwas im Hintergrund gerutscht. Wir haben damals natürlich, generell kümmern wir uns eher um die operative Seite, haben wir damals gemacht, und haben dann versucht, verteilte Systeme halt, unternehmenskritische verteilte Systeme, und die Kunden dabei zu unterstützen, die zu bauen. Das ist ja, glaube ich, immer noch unser Hauptthema. Wie macht man sowas? Und dabei habe ich dann viel über verteilte Systeme gelernt. Und jetzt fließen die Dinge wieder zusammen. Wir waren damals bei InnoQ sehr skeptisch gegenüber analytischer Datenverarbeitung, weil das immer so monolithisch ist. Also immer ein großer Block von Daten in die Mitte gestellt und alle bedienen sich daraus. Da haben wir immer gedacht, ja, die Teilsysteme gehen anders. Und deswegen war das immer sehr skeptisch. Wir haben das zum Teil gemacht. Ich habe da auch Projekte gemacht in der Zeit bei InnoQ, aber deutlich weniger als davor. Und jetzt kommen wir so langsam mit Data Mesh vor allem. Das ist natürlich ein bisschen der Paradigmenwechsel in der Welt jetzt, dass wir sagen, ja, wir können doch auch bei Daten richtige verteilte Systeme machen. Und da freue ich mich natürlich total drüber. Jetzt wird das Thema wieder für InnoQ interessant.
Natürlich
auch mit der Data Mesh Initiative und Entropy Data. Ich glaube, wie weit wir darauf eingehen können, haben wir natürlich da auch jetzt schon einiges geleistet.
Genau. Entropy Data. Wie gesagt, Data Contracts mit Simon Harrer, Gründer, CEO von Entropy Data, würde ich in die Shownotes packen. Beim Case Podcast haben wir auch mit Simon gesprochen, hat auch noch so ein bisschen über Data Marketplace und so weiter geredet, aber okay, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Genau, fangen wir doch einfach mal an. Du hast analytische Daten gesagt und dann noch operationelle Daten. Kannst du noch mal dazu, was sind eigentlich die Unterschiede und was sind die jeweiligen Herausforderungen davon?
Ja, also diese Unterscheidung ist natürlich ein bisschen historisch. Da wurde noch sehr viel Wert drauf gelegt. Man kann natürlich heute aus heutiger Sicht sagen, ja, das wächst natürlich alles irgendwie zusammen. Es sind nur noch Daten. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, gerade wenn man sich die Lösung, die es gibt, anschaut, dann ist vieles dadurch getrieben, dass wir halt eine klare Trennung zwischen operativen und analytischen Daten haben. Das heißt, das steckt in viel der Lösung, steckt das im Hintergrund drin. Operative Daten, damit kennen wir uns halt gut aus. Wir wollen eine Bestellung durchführen und wir müssen uns merken, was für die Bestellung alles dazugehört. Und diese Daten, die bekommen wir über eine UI vielleicht oder über eine Schnittstelle. Und dann verarbeiten wir die, legen die ab in eine Datenbank und benutzen die, verteilen sie vielleicht nur über Schnittstellen. Aber diese Daten sind sozusagen nur existent in unserem operativen Kontext. Wie wir die ablegen, welches Format wir denen geben, das ist völlig unter unserer Kontrolle. Also idealerweise können wir das vollständig kontrollieren. Wir sind über Schnittstellen, geben wir dann Daten nach draußen oder beziehen Daten von anderen, aber in unserem Bereich haben wir die volle Kontrolle darüber, wie wir mit diesen Daten hantieren. Und auch andere Daten, die dabei entstehen vielleicht, zum Beispiel Log-Dateien, auch da haben wir die Kontrolle darüber, was wir da in den Log reinschreiben und was nicht. Ja. Audits, und wie jemand auf unsere Anwendung zugreift und wir merken uns das, ja, das alles haben wir gut in Kontrolle sozusagen. Und wir können dann auch hingehen und Dinge einfach ändern. Ja, also wenn wir sagen, ja, unsere Anforderungen haben sich ein bisschen geändert, vielleicht Security oder Performance, kommen wir nicht mehr mit klar. Wir müssen die Art, wie wir unsere Daten ablegen, wie wir sie organisieren, zu ändern. Dann tun wir das einfach. Über unsere Schnittstellen bleiben wir genauso ansprechbar und interoperabel mit der restlichen Welt wie vorher auch. Ja. Das ist so der Idealzustand der operativen Welt. Tatsächlich ist er dann auch wieder etwas anders. Und wir machen zum Beispiel eine Integration über Datenbanken. Das sieht man immer gerne an. Würden wir
als
würden wir natürlich vermeiden wollen. Genau. Ja, wie gesagt, wir haben das gelernt, in diesen verteilten Umgebungen darauf zu achten. InnoQ hat mit den Self-Contained Systems einen wesentlichen Beitrag auch geleistet, wie man sowas macht. Ein guter Vorschlag, den man immer gerne beherzigen kann. Sobald wir uns in die analytische Bereich begeben, haben wir diese Möglichkeiten auf einmal nicht mehr. Ne? Es muss einem sofort klar sein, wenn wir die Daten über den Zaun werfen und dann macht jemand anders analytische Dinge mit diesen Daten, die aber von mir aus meiner operativen Anwendung kommen. Und auf einmal hat halt jemand anders, hängt davon ab, was ich da zur Verfügung stelle. Und muss darauf reagieren, wenn ich vielleicht irgendwas dran ändere. Wenn ich sage, hier, ich komme ein neues Feld dazu wir strukturieren das um, wir wollen das Datenformat ein bisschen anders zur Verfügung stellen, es macht so keinen Sinn. Sofort sind andere von mir abhängig. Dass der leichte Teil sozusagen, der schwere Teil ist, ich muss erklären. Also die Daten, die ich da über den Zaun schmeiße, die sind häufig erklärungsbedürftig. Und in dem Moment, wo ich sie über den Zaun schmeiße, muss ich damit rechnen, dass Leute zu mir kommen und sich von mir erklären lassen. Und manchmal lassen sich nicht erklären, sondern interpretieren einfach. Und dann muss ich damit leben, dass meine Daten falsch interpretiert werden. Also diese Abhängigkeit auf einmal, die hat man. Und die wird besonders dann schwierig, wenn man jetzt an einer Stelle aus vielen Quellen, aus vielen operativen Systemen sich Daten sammelt und versucht, die zusammenzubringen. Also da so eine einheitliche Sicht, unternehmensweit einheitliche Sicht auf die Daten zu erzeugen. Weil dann sitzt da in der Mitte auf diesem Topf mit einheitlichen Daten, sitzt jemand, der eigentlich die Daten nicht, den wir nicht gehören, der die eigentlich nur nicht unmittelbar kennen, sondern nur über mich. Kennt er meine Daten. Ich habe sie ihm erklärt mal. Und jetzt muss er damit klarkommen und muss interpretieren oder muss wissen, wie können jetzt die Daten aus dem einen Topf mit den Daten aus dem anderen Topf kombiniert werden, eine einheitlich stimmige Sicht wiederum zu erzeugen. Und Das ist halt eine im Detail super schwierige Aufgabe, die dann, wenn ich dann sage, okay, ich habe 5 Quellen, kriegen wir es vielleicht noch hin, und alle sind begeistert und es funktioniert hervorragend, und dann kommt die 10. Quelle dazu und derjenige in der Mitte oder diejenigen in der Mitte sind völlig überfordert. Das ist das, was wir häufig erlebt haben in solchen Projekten, wo dieser monolithische Ansatz, wir integrieren alles in den, wir passen, packen alles in die Mitte, wo das dann irgendwie irgendwann scheitert. Und natürlich die Datenwirtschaft sind Strecken. Also wie kommen die Daten vom operativen System in mein großes Paket? Das ist dann natürlich auch fragil. Das muss dann gegebenenfalls mal geändert werden, wenn sich was ändert, wenn da neue Felder hinzukommen, und dann brechen die zum Teil, und dann brauchen wir Strategien, wie man damit umgeht. Genau. Aber wie gesagt, das ist der große Unterschied. Sobald ich halt die Daten halt aus meiner Kontrolle nach draußen gebe und dann wenn ich nicht mehr direkten Einfluss drauf habe, was damit gemacht wird, dann fangen halt Probleme an, die man im operativen Umfeld halt nicht hat.
Okay, ja, war mir gar nicht so bewusst mit den 100 Quellen, die da zusammenkommen. Ja. Gut. Also die erste Lösung, die ich so kenne, war halt Data Warehouse in dem Umfeld. Also das ist ja, gibt's ja schon seit Jahrhunderten wahrscheinlich. Also ich übertreibe ein bisschen, ne? Aber also was ist eigentlich so ein Data Warehouse? Das war ja wirklich so das erste. Die erste analytische Datenbank, sage ich jetzt einfach mal, die auch ganz anders funktioniert als, sagen wir, so eine relationale Datenbank.
Ja, die Technik ist, wurde häufig die gleiche Technik verwendet. Es gab auch andere Ansätze, aber die Technik war häufig dieselbe. Aber die Fachlichkeit darauf war etwas andere. Vielleicht noch vorher war es natürlich auch Ansätze, aber häufig hat man dann in die Anwendung selbst zum Beispiel Report-Generatoren eingebaut. Das ist immer die analytischen Teil der Anwendung direkt in die operative Anwendung mit eingebaut. Also das ist natürlich der naheliegende Ansatz. Der scheitert natürlich dann, wenn ich mehrere operative Ansätze, Anwendungen integrieren möchte. Also wenn ich eine Auswertung habe, die über mehrere operative Anwendungen weggeht, muss ich mich überlegen, in welche der operativen Anwendungen repliziere ich denn nun die Daten. Das ist dann irgendwann geht das halt nicht mehr, ne?
Dann, also der erste Ansatz, also ich bilde mir ein, dass ich das ziemlich oft gemacht habe, aber ich weiß es nicht, ist, ich habe meine normale Datenbank, da habe ich meine operationalen Daten und ich habe so ein paar Tabellen, wo ich historische Daten sammle, ne? Also alle Orders, okay, die hat man vielleicht sowieso, aber da, es gibt Dinge, da mache, also ich kenne das noch so, ich mache keine Änderungen, sondern ich lege eben, also so eine Art Event-Sourcing, könnte man schon fast so sagen, ne? Also obwohl das damals jetzt nicht so war. Also ich habe so ein paar Daten, wo ich einfach Analytics drauf mache, ne? Wo ich die Historie noch habe. Okay.
Gibt es auch heute noch, ist auch das häufig total sinnvoll, wenn ich mir überlege, ich habe eine Anwendung, irgendwie der Cloud deployed, und ich möchte die Web Analytics drauf haben. Ne? Das ist so, also, kann man argumentieren, okay, ist irgendwie, wie viel Page-Hits sind, kann man irgendwie sich rausziehen, aber man kann es auch direkt in der, man könnte solche Dinge auch direkt in der Anwendung machen, ja. Dass man da zählt, wie oft ist auch mal eine Anwendung zu. Man macht's anders, typischerweise, aber warum nicht? Ne? Also
ja, genau. Also ich denke, ist halt einfach, ne? Also ja. Da muss man kein Teradata oder so sich zulegen. Und ein, also nicht, dass ich Ahnung hätte, ne, aber und dann irgendwie ein
Snowflake-Schema
haben oder so, genau.
Ja, gut, wie gesagt, es gibt immer gute Gründe. Wir haben es auch letztes Mal bei einer internen InnoQ-Anwendung diskutiert, ne, inwiefern es Sinn macht, hier Dinge auf eine zentral zu machen, also in so eine vereinheitliche Plattform zu überführen. oder halt die Anwendung macht das Reporting selbst.
Also ja.
Interne Anwendung, da wollten die Geschäftsführer wollten ein paar Analysen dazu haben, ein paar Reports daraus ziehen. Kann man natürlich direkt reinbauen, ne?
Aber ja, genau.
Für mich ist immer der Punkt, wo man in Richtung der Warehouse denken sollte, wenn ich versuche, Daten aus mehreren Quellen zu integrieren. Also zwei geht vielleicht noch, aber mehr als zwei würde ich sagen, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich, also wenn ich eine Auswertung brauche, die aus mehr als zwei Quellen sich bedient, dann würde ich sagen, hier, lasst uns über sowas wie ein Data Warehouse nachdenken. Genau. Und Data Warehouse war also der erste Ansatz. Damals gab es irgendwie zwei Leute, die haben sich darum gekümmert. Die waren da so ein bisschen im Wettstreit, ein Bill Inman und ein Ralph Kimball. Die haben dann so gewetteifert darum, wer dann nur das richtige Data Warehouse Konzept anbietet. Die haben sich ein bisschen haben sich schon grundlegend unterschieden, aber aus der heutigen Perspektive vielleicht nicht so sehr. Ja. Genau, so gut war halt die Daten über so ein sogenanntes ETL-Processing, Extract, Transform, Load, aus den operativen Systemen abzugreifen und mit dem Load-Schritt in das Data Warehouse einzutragen. Und dort dann sozusagen eine vereinheitlichte Sicht auf die Daten mehrerer Quelle herzustellen. Und ein grundlegendes bei beiden gleiches Merkmal ist, wir haben eine vordefinierte Struktur, Zielstruktur. Also das Data Warehouse gibt uns, wir sagen auch Schema first, wir denken uns erst das Schema aus, wir kommen also sozusagen von unseren Auswertungsanforderungen, denken uns das Schema aus, was gut geeignet ist, um unsere Auswertung zu machen, dann legen wir dieses Schema fest und dann bringen wir aus den ganzen Quellen die Daten in dieses Schema rein. Und natürlich erweitern wir das dann auch, also wenn wir sagen, jetzt hier kommt eine neue Quelle dazu, erweitern wir das Schema und erweitern dann die entsprechenden ETL-Strecken, also eine typische Batch-Verarbeitung, um auch die zusätzliche Quelle mit reinzubekommen. Genau. Und T steht für Transformation. Also wir gehen immer davon aus, dass wir, wenn immer Dinge vereinheitlichen, müssen wir transformieren. Das fängt bei so Sachen wie Datumsformaten an, dass die natürlich auch vereinheitlicht werden müssen. Regionale Besonderheiten. Ich habe irgendwie meine Großmärkte in Italien und die in Deutschland. Die haben ihre Warengruppen etwas anders. Oh, was machen wir denn? Also wir müssen da irgendwie die Daten transformieren, dass man dann auch irgendwie so eine vereinheitlichte Sicht auf die Daten hinbekommt. Im Detail kann das dann recht knifflig werden.
Genau. Hm.
Was wir auch haben, ganz wichtig dabei, ist die Historisierung. Ne? Also operative Anwendungen typischerweise brauchen keine historische Sicht. Es gibt nur den aktuellen Zustand. Und in dem Dataversum-Umfeld wollen wir typischerweise die Veränderungen auf Daten sehen und mitbekommen. Also wenn du umziehst, dann möchte deine Kreditkartenfirma wissen, wo du mal gewohnt hast, um dann zu sagen, okay, diese Transaktion, die hat Sven noch in Düsseldorf gemacht und da er in Düsseldorf gewohnt hat und diese Transaktion jetzt gestern hat er in Köln gemacht. Er hat wohnhaft in Köln gemacht. So. Genau, also diesen historischen Blick, den wollen wir mit Data Warehousing gerne haben. Da gibt es auch eine ganze Theorie dazu, wie man so historische Daten sinnvollerweise in so einem Schema ablegt.
Okay, wie heißt die Theorie?
Wir nennen das Slowly Changing Dimensions, vielleicht noch ein bisschen ausholen. Im Data Warehouse-Umfeld, das, was du vorher mit Snowflake gesagt hast, Dashema, Snowflake Schema, unterscheiden wir gerne zwischen Dimensionen und Fakten. Ganz einfach gesprochen sind das die Fakten, das, was ich in eine Zelle vom Excel packe. Und die Dimension ist das, was ich in die
Zahlen.
Dimensionswerte landen dann sozusagen in den Spaltenköpfen oder in den Zeilen, in der ersten Zeilenende. Genau. Das sind mehr so meine Dimensionswerte und meine Fakten. Das ist also sowas wie zum Beispiel Transaktionsdaten. Wie viel wurde denn nun übertragen von einem Kunde aufs andere? Dieser Wert, der würde dann in der Zelle stehen, das wäre der Fakt. Oder Lagerbestand, wenn auch ein Fakt.
Ich habe noch so dunkel in Erinnerung irgendwas mit Cube.
genau,
zahlt das ein?
Dann, genau, wir haben das dann als Cubes bezeichnet, weil die ja. Dinge halt mehrdimensional sind. Und wenn ich natürlich jetzt erstmal drei Dimensionen habe, dann hätte ich so einen Würfel. Genau, und diese Analogie, die wurde dann häufig gerne verwendet, um die Daten abzulegen. Es gibt auch Datenbanken, die multidimensional waren, also die genau das abgebildet haben. Multidimensionale Datenbanken, die auch mal, die auch heute noch genutzt werden, um solche dimensionalen Daten abzulegen.
Hm.
Aber wie gesagt, Excel ist eine gute Möglichkeit, das vorzustellen. Und Slowly Changing Dimensions ist halt jetzt der Ansatz, was sich ändert, sind ja nicht die Fakten. Die habe ich unter einem bestimmten Kontext erfasst. Also meine Transaktion wurde gemacht, eben als du in Köln warst oder in Düsseldorf. Das ist sozusagen der Kontext. Der Kontext ergibt sich aus der Dimension. Also Dimension Ort oder Wohnort, das ist die Dimension. Und die Änderung des Wohnortes muss ich jetzt in der Dimension darstellen. Das heißt, ich muss einen Eintrag Wohnort in der Dimension haben, für dich, die auf Köln verweist und einen älteren auf Düsseldorf. Das, und dann ändern sich diese Dimensionen. Man geht davon aus, dass sich langsam ändert, deswegen slowly changing dimensions. Wenn die sich schnell ändern würden, dann würde man vielleicht einen Ansatz, würde man das nicht so modellieren.
Ja,
und man geht bei Dimensionen davon aus, dass sie sich langsam ändern und damit kriegt man das sozusagen eingefangen, diese Art der Historisierung.
Gut, ja, Data Warehouse, wie genau, habe ich ja schon gesagt, war so eine Weile war das Ding, aber
ist noch heute, glaube ich, noch immer noch auch
angemessen. Ist immer noch das Ding, okay.
Immer noch sinnvoll, wenn man davon ausgeht, dass man dieses Schema First hinkriegt. Ne? Also wenn man das Schema First, wenn man sagen kann, ich habe hier genau das Schema, ich kenne das Schema, meine Anwendungen sind, meine analytischen Anwendungen sind sehr ähnlich, die kommen alle mit diesem Schema klar.
Okay.
Dann ist das immer noch sehr gut. Und wenn ich halt nicht so viele Änderungen im Schema habe, täglich eine Änderung in meinem Schema habe und zusätzlich auch noch häufig neue Anforderungen, Auswerteanforderungen zukommen, wo mein altes Schema vielleicht nicht mehr so gut passt, dann ist der Warehouse-Inhalt fragwürdig. Und das wurde genau erkannt, dass man halt etwas zu, dieses Data Warehouse etwas zu unflexibel war für viele Anforderungen. Also häufig wollte man direkt zum Beispiel KI-Modelle trainieren, möchte man dieses Schema First eigentlich gar nicht haben, weil eine Transformation passiert. Wenn ich die Daten nicht für Modelltraining, möchte ich vielleicht die Rohdaten haben, so wie sie von meinem operativen System kommen. Ich möchte die Transformation vielleicht gar nicht.
Mhm.
Und dann wären auch einmal solche Ansätze fragwürdig. Oder eben, wenn sehr, sehr viele Änderungen im Schema da kommen, dann sind die in der Mitte halt überfordert, die ETL-Strecken umlaufen zu halten und dann geht das nicht mehr.
Ja. Ja, ich kann mich noch erinnern, früher, wir waren noch jung, ne? Also war, glaube ich, so 2012, da war ich sogar mal Host vom Big Data Track bei der QCon London. Oh Gott, naja. Auf jeden Fall, da kann ich mich noch so an einen Kunden von mir erinnern, der da war. Der hat halt gemeint, ja, hier, ich will den Data Lake und ich will Daten, wir sammeln jetzt Daten bis zum Abwinken. Ob wir die brauchen oder nicht, da wird alles reingeworfen und
genau.
Ich drehe den Geldhahn auf und so weiter. Ne? Also was ist ein Data Lake und wie unterscheidet er sich von so einem Data Warehouse? Und warum gab es den überhaupt? Also der kam ja irgendwo her.
Hm. Ja, die, also ich war in so einem Projekt, und da hatten wir halt klassisch eben Data Warehousing vorgeschlagen. Und dann haben wir so eine Evaluierung für einen Anbieter gemacht und auf einmal kam einer um die Ecke und der hat gesagt, hey, dieses Ganze in Data Warehouse schreiben ist doch blöd. Wir packen die ganzen Daten, die jetzt aus den Quellsystemen kommen, in XML-Dateien, stellen wir die zur Verfügung und unsere Reports machen wir direkt auf diesen XML-Dateien. Und ja, das ist doch eine total bescheuerte Idee. Aber diese Idee hatte für den Kunden ein paar Vorteile, ne? Weil die hatten auf einmal diesen ganzen Schmerz, den das Aufbauen eines Data Warehouse mit der ETL-Bewirtschaftung hat, Ja. Und das war ein großer Kunde, ein großes Projekt, weltweit irgendwie Daten sammeln. Und für die war das natürlich ein super Versprechen. Ihr kriegt hier so ein XML über den Zaun geworfen und ihr könnt direkt am ersten Tag auf Basis dieses XML kriegt ihr dann den Report. Und dann haben die den gesehen und gesagt, wow, ja. Kein halbjähriges Projekt, keine Millionen versenken, bevor wir den ersten Report bekommen. Direkt der erste Report nach einem Tag irgendwie. Und das hat ja ein Cash. Muss man dann irgendwie sagen, ja, spricht was dafür. Und genau aus diesem Gedanken, also in den XML würden wir vielleicht nicht mehr machen heutzutage, nur um was anderes, Paket oder so, aber die Idee, dass man einfach die Daten so wie sie sind über den Zaun wirft, sich so da rein in erstmal zur Verfügung stellt und direkt den ersten Report auf diesen Daten machen kann, die ist halt total überzeugend. Hinzu kamen dann nochmal so ein bisschen nur technische Dinge. Wir waren vorher immer häufig mit Datenbanken unterwegs. Also wir haben die Daten halt in Datenbanken gehabt, die sind häufig transaktionale Datenbanken, die sind für Online-Transaction Processing optimiert. Und die berechtigte Frage ist natürlich, brauchen wir das überhaupt für unsere analytischen Anwendungen? Wir brauchen doch gar, wir haben doch gar nicht das Thema, dass wir viele Updates haben und konkurrierende Reads auf sich ständig, finde ich, ändernde Daten. Das haben wir doch gar nicht. Ne? In so einem Data Warehouse schreiben wir einmal rein und dann lesen wir häufig. Aber das haben wir ja nicht. Wenn wir was ändern, dann machen wir einen neuen Eintrag. Das ist ja ein Insert mit einer neuen historischen Version. Kein Update auf die alten Daten. Ne? Wir wollen ja gerade die Historie bewahren. Ja, deswegen war die Frage, brauchen wir überhaupt diese Transaktionsmaschinen da, die halt für dieses operative Geschäft optimiert sind. Und da kam dann die Idee, lass uns doch die Daten nicht mehr in Datenbanken verwalten, sondern in Dateisystemen. Hadoop war damals so ein Dateisystem, mit dem so etwas ging. Ja, und war dann deutlich weiter. Inzwischen die Dateisysteme, die es ergibt, stellen halt super die Möglichkeit zur Verfügung, auch über SQL-Schnittstellen, also SQL-Mittel drauf zuzugreifen. Wir verlieren also grundsätzlich von unseren Datenprozessierungsfähigkeiten nichts. Wir haben die Daten aber in Dateien und das passt auch deutlich besser zu dieser Batch-Verarbeitung. Ne? Batch verarbeitet irgendwie eine ganze Reihe von Daten, liest sie aus den 100 Dateien, schreibst du in 50 an. Batch-Verarbeitung, keine Einzeldatensatzverarbeitung mit den Datenbanken, wie wir es sonst immer gemacht haben. Und dass man das eben auf Dateiebene im Batch macht, ist auch total überzeugend. Also, genau, diese beiden Dinge kamen dann im Grunde zusammen. Plus noch so Sachen wie dann Query Engines wie Spark, ne, bis man dann mit MapReduce halt Methoden im Gegensatz zu den üblichen Methoden des Datenzugriffs, die wir sonst hatten zur Parallelisierung. Ne. Wir hatten halt Partitionierung, ne, wir haben eine Tabelle halt partitioniert. Das war auch wieder sehr, sehr statisch. Ne. Wir mussten uns auf eine Partitionierung typischerweise festlegen. Und wenn dann andere Anforderungen kamen, hat die Partitionierung nicht so ganz zu der Abfrage gepasst. Auf einmal mussten wir anders partitionieren. Also das war unsere Möglichkeit zu parallelisieren. Und jetzt mit MapReduce kam dann noch eine andere Möglichkeit der Parallelisierung hinzu, die vielleicht auch zu der Rechnerarchitektur vielleicht besser passt. Ne? Also diese MPP, SMP-Frage. Ich weiß nicht, ob wir da hier drauf eingehen wollen.
Ich würde gerne, aber ich glaube, wir müssen auf die Zeit achten.
Also, aber das waren
du könntest zumindest ganz kurz sagen, was MPP und SPP bedeutet.
Also Parallel Processing, das sind die Tandem damals, die waren da gut. Ne? Ich habe einfach einen weiteren Rechenkern mit dazu gehört. Noch einmal konnte ich halt linear, idealerweise linear skalieren, einfach indem ich einen neuen CPU dazu genommen habe. Das hat Tandem weitgehend eingehalten, dieses Versprechen, in dem halt massiv parallel verarbeitet wurde und symmetrisch Multiprocessing. Ich habe halt ein Cluster und bin ich jetzt nicht mehr für die Verteilung zuständig, sondern der Cluster selbst sagt sich wofür da was aus sinnvollerweise. Und das passt halt mit diesem MapReduce-Ansatz, ne? Passt das ganz gut.
Ja. Das sagst du so, also ich muss, ich erwähne einfach nur mal, also ich will gar nichts erwähnen, ich will nur sagen, ich früher, ne, als MapReduce so rauskam, ich dachte, ah, MapReduce total geil, macht Google, ich will MapReduce machen. Und irgendwann habe ich gedacht, MapReduce ist voll scheiße, aber also SQL ist doch viel besser, ja. Und naja, okay.
Ja, also das
gut, lassen wir das.
Ja. Die Einflüsse sind in so Richtung Data Lake gegangen, so ein bisschen motiviert haben, aus meiner Sicht heute, würde ich sagen, waren das so die treibenden Faktoren, um so etwas wie ein Data Lake zu entwickeln. Genau. Natürlich mit der Schwachstelle, ganz klar, wenn ich das Schema nicht vorher habe, sondern wenn ich das Schema erst mit im Nachhinein erarbeiten möchte, dann mache ich das für jeden Report. Also jeder Report muss jetzt wieder hingehen und sagen, hey, wie muss ich dann jetzt die Daten von Quelle A mit Quelle B vereinheitlichen? Ich muss es natürlich das Verständnis jeder einzelnen Quellanwendung haben, um die Daten richtig interpretieren zu können. Und zwar der Report-Ersteller kann nicht hingehen und sagen, ich habe die eine Wahrheit aus dem Data Warehouse und dagegen programmiere ich jetzt, sondern er muss dann gegen jede Wahrheit jeder Quelle arbeiten. Und hat die ganzen Schmerzen, die vorher die ETL-Programmierer halt ihm abgenommen haben durch die Vereinheitlichung in ein Schema, die hat er jetzt selbst.
Also sagen wir, Data Warehouse hat den Vorteil, ich kann Queries auf Daten ausführen, die sind bereinigt, das ist irgendwie alles klar, ich kenne die Tabellenstruktur und fertig ist die Laube, das ist der Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, irgendwer muss die integrieren und muss die transformieren und wie auch immer. Und Data Lake nimmt praktisch diesen Nachteil weg, indem er sagt, du kannst einfach reinwerfen, was du willst. Aber jetzt ist natürlich der bequeme Teil des Readers, also des Report-Erstellers, der ist weg. Ne? Also weil der Report-Ersteller muss dann,
ja.
Der muss wühlen.
Der muss die Arbeit machen. Einen Punkt habe ich noch vergessen, das ist halt Streaming. Also Batch Processing war halt so die ETL-Welt. Und jetzt gab es aber auch die Möglichkeit, oder man möchte immer mehr in Richtung vielleicht Streaming kommen. Da vielleicht auch Anforderungen sind, dass die Daten nicht immer nur tagesgenau sind, sondern halt minütlich aktuell werden. Und die Daten in solchen Paketen da reinlage. Also dieser Load-Vorgang ist immer ein ganzes Paket von Daten, was da genommen wird, sondern ich möchte vielleicht, Stichwort Eventual Consistency, auch schon Daten reinfließen lassen und die Konsistenz vielleicht erst später erstellen. Und dieser Ansatz, das war dann noch ein weiterer Treiber für Data Lake, ne? Weil das mit Data Warehouse ist das schwer. Also mit Data Warehouse ist ein Streaming in Data Warehouse, ist ja blöd, ne? Weil ich keine Konsistenz gewährleistet. Also nur diese Eventual Consistency und da muss man sich überlegen, wie man das mit Data Warehouse macht.
Ja.
Was man dann versucht hat, natürlich, Data Lake, man hat dann versucht, das darüber hinaus und diese Schwächen vom Data Lake, die offensichtlich sind, dann irgendwie in Richtung Data Warehouse wieder ein bisschen zu verbessern. Ne? Das ist so der nächste Schritt dann.
Also der nächste Schritt vom Data Lake zum Lakehouse.
Ja,
vielleicht. Also Lakehouse ist ja im Grunde genommen so eine Art Kunstwort, ne, weil offensichtlich aus Data Lake und Warehouse kommt. Ne?
Ja.
Genau, was ist da anders?
Ja, also muss man versucht, ist im Grunde die Stärken vom Data Warehouse wieder auch von beiden Welten sozusagen zusammenzukriegen. Ich kann meine Daten sehr schnell passend zum Originalschema aufnehmen. Das bietet mir der Lake-Anteil. Aber ich biete auch bestimmten Konsumenten schon klares Schema für ihre Auswertung. Das ist so der Warehouse-Gedanke. Ne? Und dazwischen muss noch was passieren. Und die Lakehouse-Architektur bietet mir halt jetzt gute Möglichkeiten, diese Rohdaten so schrittweise zu verfeinern, zu verbessern, sodass er am Ende halt quasi wie in einem Data Warehouse nach außen zur Verfügung gestellt werden kann. Genau. Also, aber ich kann auf alle Teile des Lakehouse schon zugreifen, ne, wenn ich den Schmerz mir antun möchte, auf die Rohdaten zu greifen, wenn ich sie brauche, wenn ich sie schnell brauche, kann ich das tun. Ich kann aber auch warten, bis diese schrittweise Transformation innerhalb des Lakehouses passiert ist und dann auf die bereinigten Daten, vereinheitlichten Daten zugreifen. Im Grunde ist das, man hat das ETL-Processing im Grunde ins Lakehouse verlagert, ne? Also das passiert ja im Lakehouse selbst. Genau, und was man da manchmal hört, ist die sogenannte Medallion Architecture, ich glaube, es ist ein Begriff, der von Databricks geprägt wurde, wo man sagt, okay, man hat so unterschiedliche Zonen innerhalb des Data Lakes, Bronze, Silber, Gold typischerweise. Bronze ist auch so, wo die Rohdaten reinfließen. Silber, da wird man schon mal so die, zum Beispiel eine Vereinheitlichung auf einheitliche Datumsformate, Währungsformate, sowas kriegt man da schon mal hin. Ja, und macht vielleicht auch schon eine Qualitätsbereinigung, füllt für einige Quellen, zum Beispiel sind bestimmte Felder nicht gefüllt, überlegt man sich, wie ergänzt man das sinnvollerweise, ne? Und macht man solche Dinge und dann hat man so eine Silberschicht und dann für die Goldschicht würde man dann wirklich die harte Arbeit der Integration richtig machen, also dass die auch inhaltlich zusammenpassen, die Daten aus den unterschiedlichen Quellen, dass dann stimmige Reports rauskommen, dass dann nicht heute mal drauf guckt mit Sachverstand und sagt, ja, die Zahl, die da herausschmeißt, die kann ja gar nicht stimmen.
Ja, aber es ist immer noch sozusagen ein zentrales Team, das domänenspezifische Daten von x anderen Teams beackern muss, wo sie eigentlich kein Domänen-Know-how haben. Ne? Das ist so.
Das ist ja die Frage, genau. Typischerweise, wenn man das macht, würde man sagen, man hat so ein zentrales Team, was sich darum kümmert. Aber ich glaube, da kommen wir dann mit den nächsten Lösungsansätzen auch hin, dass wir sagen, okay, wie kommen wir denn jetzt dahin, dass wir diese Ownership-Thema besser in den Griff kriegen? Also wer ist verantwortlich für diese Daten? Wer darf das Schema ändern? Und wie gehen die von diesen Daten abhängig sind, mit diesen Schemaänderungen um?
Genau, ja. Genau, da wären wir beim Data Mesh, oder? Und
Data Mesh ist so ein, ich muss mal sagen, konzeptioneller Ansatz. Und der Fabric vielleicht der eher technische Ansatz, wo man sagt, ich habe hier ein Produkt oder ich habe eine Produktgruppe, die halt mir so eine Datenfabrik zur Verfügung stellen. Ja. Data Mesh eher so das Denken. Ich denke nicht mehr in monolithischen Anwendungen, sondern ich denke in Datenprodukten.
Genau, also wie gesagt, wir haben eine ganze Folge Data Mesh mit Stefan Tilkoff und Jochen Christ. Wir haben eine ganze Folge Data Products mit Stefan Nägele und mir. Aber vielleicht trotzdem nochmal für die so ein 5-Minuten-Abriss, was macht so ein Data Mesh aus? Auch in Abgrenzung zum Data Warehouse, Data Lake und Lakehouse.
Also die Erkenntnis, die habe ich ja vorhin schon skizziert, die große Erkenntnis ist dieses Team in der Mitte, was halt am Anfang eine tolle Lösung mit so einem Data Warehouse oder Data Lake zur Verfügung stellt. Alle sind glücklich, die Daten werden geliebt von den Fachbereichen, dass sie endlich nicht mehr auf die Einzelanwendung zugreifen müssen und sich in Excel das dann mühsam zusammenbasteln müssen, was dann an Auswertungen werden brauchen, sondern sie können an eine Stelle gehen, da kriegen sie alles qualitätsgesichert, täglich, frisch. Das ist natürlich eine tolle Sache. Und irgendwann waren die in der Mitte, die das zur Verfügung gestellt haben, halt völlig überfordert. Ne? Und der Ansatz von Data Mesh, der dann propagiert wurde, hat sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Wie können wir denn jetzt mit unserem Wissen aus Domain-Driven Design, das haben wir ja im operativen Umfeld gemacht, da haben wir ja auch versucht, Anwendungen so zu zerlegen, dass die gut miteinander interoperieren können und sind dann zu sowas wie Microservices gekommen und wir können dann sagen, okay, dieses Team kümmert sich um diesen Microservice und ist dafür spezialisiert und kennt sich damit fachlich super aus und kann deswegen auch super Lösungen schaffen in diesem Microservice. Und genau dieser Gedanke jetzt zu übertragen und zu sagen, wie machen wir das mit Daten? Und da war die Idee eben, Daten als Produkt zu greifen. Und das ist dann, das ändert dann so ein bisschen was in der Art, wie wir auf diese Daten schauen. Weil wir auf einmal uns nicht mehr so sehr darum kümmern, wie kriegen wir die, die Daten in unserem Unternehmen vereinheitlicht. Ja, also wie kriege ich jetzt die Bestellung mit den Page-Views zusammen? Ne? Also,
ja, ja,
ja. Damit ich da eine das gegenüberstellen kann, ne? Und sagen kann, okay, wie, wie weit geht, wenn, wenn ich meine Page-Views hochgehen, Page-Hits hochgehen, wie, wie ja, hat es dann auch Auswirkungen auf meine Bestellung? Das sind irgendwie zwei völlig unterschiedliche Quellen, aber ich, ich möchte vielleicht in der Auswertung möchte ich vielleicht da Rückschlüsse haben, ne, oder Zusammenhänge erkennen, ob sich meine Ausgaben für die Webseite vielleicht lohnen oder nicht. Ne. Genau, also so, solche Dinge haben wir gemacht, indem wir die Dinge zusammengeschmissen haben. Und dabei ist was irgendwie nicht gut gelaufen, ne, weil auf einmal Dinge zusammen waren und beherrscht werden musste, die die Leute überfordert. Und in dem Moment, wo wir in Richtung Datenprodukten denken, überlegen wir uns, wie können wir diese Daten jetzt strukturieren, teilen, aufteilen, sinnvoll aufteilen, sodass wir sie Teams zuordnen können und sagen können, okay, ihr kümmert euch jetzt nicht mehr um alles, sondern ihr kümmert euch nur noch um dieses Produkt. Und das lief, dieses Produkt liefert dann jetzt Daten. Und zwar in einer bestimmten Qualität. Ja. Und ich kenne auch meine Konsumenten, ich weiß, wer die sind. Ich kann denen auch verpflichten, ich kann dir sagen, hey, mit meinen Daten darfst du nur das und das tun. Ich kann sie darüber informieren, wenn sich irgendwas ändert. Ich bin derjenige, der, wenn sich was ändert, halt eine neue Version meiner Daten, meines Produkts zur Verfügung stellt. Ich kann bestimmte Zusicherungen machen über die Daten, über die Qualität, über die da wie aktuell sie sind. Und das sind alles Dinge, die wir im Data Warehouse halt konnten, aber eben immer auf diesen großen Maßstab, ne? Immer für alle. Alle waren da irgendwie über einen Kamm quasi geschoren.
Ja, also ich muss sagen, das fand ich bei Stefan Nägele war so eine Art Augenöffner für mich. Die, also immer wenn ich mit so, ich sag mal, mit Data Lake oder Lakehouse Teams zusammengearbeitet habe, da ist halt einfach so, ich stelle Daten zur Verfügung und dann passiert irgendwas mit den Daten. Ich habe gar keine Ahnung, wofür die irgendwie, wer die interessant findet, ja, das ist irgendwie raus aus meinem Blickfeld. Aber die Idee zu sagen, ich biete ein Data Product an und ein Data Product muss auch, hat, ein Produkt hat immer Kunden. Also ich muss wissen, wer interessiert sich denn überhaupt in der Firma für meine Daten und woher wissen die Leute überhaupt, dass es diese Daten gibt und was erwarten die, ist halt so ein, dann denke ich ganz anders natürlich darüber nach. Ja, das fand ich auf jeden Fall ziemlich also ist eigentlich ein erfreulicher Mindshift, ja, aus meiner Sicht.
Genau, aber sehr, sehr schwieriger. Sehr, sehr schwierig, weil wir lernen gerade im Grunde, ich lerne das auch, und sind da, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen, wie man diese Zerlegung macht. Wie zerlegt man diesen großen Datenblock denn jetzt sinnvollerweise in diese Produkte? Also Domain-Driven Design, da haben wir, glaube ich, schon ganz gutes Werkzeuge, um zu sagen, wie zerlegt man denn jetzt operative Anwendungen sinnvollerweise. Ne? Da sind wir schon weiter bei den Daten, die wir auch, glaube ich, noch am rausfinden und lernen, wie das am besten geht.
Natürlich, ja, also
für mich gilt das so. Ich kann noch nicht sagen, dass ich da jetzt genau weiß, wie man, wenn ich eine neue Aufgabe, eine neue Domäne habe und sage, wie würde ich denn jetzt die Daten zerlegen? Das ist sehr, sehr schwierig noch.
Wir hatten gestern, hatten wir so eine, im Kölner Büro hatten wir so ein Meetup, ja, und Stefan Nägele war da. Und da hat er über Heuristiken für den Produktschnitt gesprochen. Und ich meine, ich kümmere mich ja kaum darum, aber es war sehr lustig, ne, weil ganz viele Leute im Publikum haben immer so ein bisschen gelacht, ne, so, ja, genau, das haben wir falsch gemacht und so weiter. Das war sehr amüsant. Ja, war wirklich sehr, sehr amüsante Diskussion. Jetzt nicht, dass ich irgendwas davon verstanden habe, weil ich mache ja nichts mit Data Products, aber Genau, das war, das habe ich da auch gemerkt, dass das offensichtlich nicht das Einfachste der Welt ist.
Ja, aber ich finde den Ansatz, den der Stefan da verfolgt hat, er hat auch einen Artikel dazu geschrieben und einen Post dazu verfasst, den finde ich genau richtig. Also wir sammeln gerade so Best Practices, ne?
Ja.
Wie man solche Datenprodukte halt sinnvollerweise schneidet.
Ja, schreibe ich direkt mal auf, damit es in die Shownotes kommt. Gut, wir waren nochmal beim Data Mesh. Wir haben Datenprodukte, die werden von, also einzelne Teams, die auf ihren Daten, auf ihren operationellen, operativen Daten sitzen, bieten halt auch zu Analysezwecken Datenprodukte an.
Ja, vielleicht noch der Punkt, ne? Sie schmeißen immer noch Daten über den Zaun für analytische Zwecke, aber mit viel mehr Kontrolle. Viel, viel mehr Kontrolle darüber, wo die Daten landen, was für Bedingungen für die Nutzung dieser Daten gelten. Ne? Und
ja.
Auch mit der Möglichkeit, sie zurückzuziehen, ne? Also ein wichtiger Punkt wirklich. Ich möchte die Daten aus dem
Ja, stimmt, genau.
Ich möchte dafür nicht mehr verantwortlich sein. Auch diese Möglichkeit zu schaffen, ja.
Genau. Genau, wie du sagst, dass man sich dass man die Hoheit über die Datenqualität hat, ne? Also wie gesagt, haben wir auch eine Folge Data Contracts mit Simon Harra. Genau, also bis dahin bin ich so, also muss ich sagen, war ich so einigermaßen im Bilde, was so die Landschaft angeht. Aber so in unserem Vorgespräch, da kam dann plötzlich, da kam Data Fabric auf, da habe ich gedacht, huch, noch nie davon gehört, ja. Und DuckDB, das kennt, also da gehen wir jetzt nicht wirklich drauf ein, so tief, ne, wir erwähnen es nur, aber so DuckDB und DuckLake war mir, also DuckDB kenne ich, aber DuckLake war mir dann auch unbekannt. Genau, was ist ja auch, also hätte ich jetzt behauptet, ist jetzt nicht mehr ganz, also ist schon ein bisschen neuer, ne? Was ist denn jetzt die Data Fabric?
Ja, also wir haben ja mit Data Mesh ist ja weniger ein Produkt, also es ist kein Produkt, ne, sondern es ist eine Art über das Bereitstellen analytischer Daten nachzudenken. Also wie strukturiere ich meine Daten? Kläre ich dieses Problem der Ownership? Ne? Also, wer ist verantwortlich für die Daten? Das ist so Data Mesh. Und aber im Data Mesh gibt es halt einen Teil, von den vier Säulen, die wir dann im Data Mesh typischerweise haben, ist halt Ownership eine. Und eine weitere ist halt das Denken von Daten als Produkt, das ist ein zweiter. Und ein dritter Punkt, der sehr wichtig ist, ist halt eine einheitliche Plattform, Data Engineering Plattform. Also da versuchen wir zu sagen, okay, man muss jetzt die Technik doch möglichst einheitlich haben. Weil wenn ich jetzt so meine Massendaten habe, meine Bestellungen, meine Page-Sheets, ne, wo dann die vielleicht in mehrere Millionen gehen, ne, oder vielleicht sogar Milliarden, und ich möchte die miteinander kombinieren, dann kann ich nicht mir erstmal die Millionen von der einen Seite lesen und die Millionen von der anderen Seite lesen und dann feststellen, welche von denen halt jetzt, welche 50 davon ich jetzt mir rausgeben lassen möchte in meinem Report. Ne? Das geht nicht. Und deswegen muss, das ist halt so ein bisschen auch der Unterschied aus meiner Sicht zu Microservices, ne? Wo wir das können. Microservices können wir halt sagen, gib mir erstmal oben über die Schnittstelle das, was ich brauche, und dann kombiniere ich oben. Ja. Bei diesem Data Mesh muss ich irgendwo unten auf unterer Ebene die Möglichkeit haben, indem ich gemeinsame Technologie verwende, sowas wie Joins hinzubekommen. Und das ist, glaube ich, so eine Herausforderung, wie man das macht. Ne? Und deswegen haben wir so eine im Data Mesh Ansatz eben so eine gemeinsame Plattform, den Gedanken einer gemeinsamen Datenplattform formuliert. Ja, und die Teams benutzen eben diese Plattform gemeinsam. Ne? Also jeder macht sein Ding. Mhm. Aber sie benutzen halt die Möglichkeiten, die diese Plattform bietet. Also zum Beispiel, indem ich eine Tabelle mir an, einen Service nutze, der mir so eine Tabelle anlegt, ne, die ich dann verwenden kann in so einem Snowflake. Snowflake ist ja dann auch so eine Firma, die so genau für sowas eben Lösungen bietet. Ich finde genau für diese Plattform Databricks wäre eine andere. Ja, so. Aber im Grunde jede Datenbank, Relationaldatenbankhersteller könnte auch als Plattform wie ein oder ein Dateisystem, was einfach nur Paket Dateien hat mit einer Trino SQL Engine drauf oder sowas. Also viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben auch hier, das gibt ja diese Seite datamesharchitecture.com, da sind auch mal so verschiedene Beispiele dafür auch nochmal aufgeführt, wie man so eine Platte, wie man diese Plattform gestalten kann. Also das ist sehr, sehr breit gefächert. Genau. Und Data Fabric, jetzt ein bisschen, um sich davon abzugrenzen, könnte man benutzen, um so eine Plattform zu also alles, was sie als Data Fabric zeichnet, würde ich sagen, es ist ein guter Kandidat für, um diese einheitliche Plattform da zu bauen, Datenplattform zu bauen. Ja. Aber das ist
okay,
es ist dann dieses, die Tech, die im Grunde bietet die Technik zu diesem den Data Mesh Ansatz. Was man dabei vielleicht noch sehen muss, ist, mit Data Warehousing haben wir immer Folgendes gemacht. Wir haben, und Data Lake, wir haben die Daten halt geholt und geschrieben. Und dann erst auf dem Beschriebenen haben wir sie genutzt. Mit Data Fabric bieten wir jetzt die Möglichkeit, die Daten zu holen, zu verarbeiten und direkt, ohne sie zu schreiben, zu nutzen. Also dieses zusätzliche Schreiben oder Beziehen in ein Data Lake, in ein Data Warehouse, können wir mit Data Fabrics halt vermeiden. Prinzipiell könnten die Daten mit Data Fabrics in der Quelle verbleiben und wir bieten nur einen geschickten Zugriff darauf. Das ist dann, also zumindest in Teilen ist das sinnvoll. Ne? Manche Dinge muss ich beschreiben und da komme ich nicht drum rum, aber es gibt Anwendungsfälle, wo ich das Schreiben darauf verzichten kann und dann bieten Data Fabrics eben die Möglichkeit, dass man dann direkt darauf arbeitet.
Jetzt wird mir einiges klarer, ne, weil wenn ich so, als ich diesen Artikel gelesen habe oder allgemein die, also alles, was da auf Datamesh-Architecture steht, ist ja eine ziemlich gute Aufbereitung, also wer zu faul ist, um das ganze Buch zu lesen, und also ich kam mir, auf der einen Seite kam ich mir sehr zu Hause vor bei Data Mesh, ne, weil ich sag mal, aus der normalen Softwareentwicklung, wir haben Plattformen, da gibt's halt die Data Plattform, aber war mir nicht so ganz klar, wie die Data Plattform aussieht im Vergleich zu so einer normalen Software Plattform, also Software Architecture Plattform. Und dann gab es ja noch die Enabling Teams und das sind alles so Sachen, die waren mir sehr, sehr, die waren mir sehr bekannt. Aber ich konnte mir dann nie so vorstellen, wie so eine Data-Plattform aussieht. Aber jetzt ist irgendwie klar, die Data-Plattform ist eigentlich ja so weit wie Snowflake oder Google bietet Sachen, AWS Redmine, nee, das sind Redmine, sondern Redshift oder so, ne? Genau. Ah, und dann ist so, ich habe Produkt A, also ich bin Team A Order und dann bin ich Team B Rückläufer oder so, ne? Und die haben jeweils, die bieten ihr Produkt in einer eigenen, ich sage es einfach mal, in einer eigenen Tabelle an.
Ja, Datenprodukt. Das ist eine Tabelle, ja, könnte man so machen, ja.
Ja. Und jetzt bin ich Nutzer und ich kann dann einfach sagen, naja, die haben zwei Tabellen, dann mache ich einen Join. Ja. Wenn ich mich für die, okay, ja. It's nice. Ja, am Ende wird alles gut. Okay. Hervorragend. Gibt's sonst noch was zu Data Fabric?
Naja, ich meine, dieses ganze Datenuniversum hat natürlich dann viele Aspekte, die wir gerne sehen. Ne? Da gehört zum Beispiel das Thema Data Lineage dazu. Ne? Ich möchte wissen, ich habe jetzt irgendwie mein Data Product und es ist vielleicht, liefert mir meine Quelldaten aus dem Bestell zum Order Management, ne? Und ich habe mein anderes Datenprodukt und das liefert mir Daten aus den Page-Hits. Ja. Und dann bringe ich die irgendwie zusammen und dann mache ich so ein kombiniertes Datenprodukt, ne? Und dieses Datenprodukt nutzt die Daten aus dem Order Management und die aus den Pages und kombiniert die irgendwie sinnvollerweise und stellt die dann zur Verfügung. Ja, und diese, die Daten rauschen ja dann sozusagen von dem Quellsystem durch die, das eine Datenprodukt, das andere Datenprodukt sozusagen dann zu mir. Und jetzt zu wissen, okay, wie, aus was setze ich denn nun meine Daten zusammen? Und wann wurden die denn jetzt überhaupt zur Verfügung gestellt? Wenn es ein Batch-Processing ist, welcher Batch hat welche Daten, die jetzt gerade bei mir angekommen sind, zur Verfügung gestellt? Also was möchte man gerne irgendwie nachvollziehen können? Ja. Also im Sinne von einem Vertrauen schaffen. Ich möchte ja Vertrauen haben in die Daten, die ich da sehe. Und wenn ich denen jetzt so misstraue, dann werde ich das, werde ich meine Lösung nicht benutzen, werde ich das Datenprodukt nicht benutzen. Und so ein Data Lineage kann mir halt helfen, das Vertrauen in diese Daten aufzubauen, wenn ich dem Anwender zeige, hey, das Datum, was du da gerade einzweifelst, ne, dieser Wert, der da steht, der setzt sich so zusammen. Der kommt daher und der Ursprungswert kommt daher. Und dann auf einmal ist das Vertrauen da, weil das dann nachvollziehbar wird. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und solche Dinge gibt's mehrere, die von so einer Plattform halt zur Verfügung stellen will, gewerten werden können, damit es leicht ist, solche Lösungen umzusetzen.
Ja.
Um ein paar Dinge halt irgendwie geschenkt bekommen, sozusagen.
Okay, ja. Also ich muss mich dann nicht, dass ich Ahnung hätte, aber da muss ich mich nicht extra noch mit Open Lineage oder so beschäftigen.
Genau, das wäre dann halt so Idealfall, wenn ich dann irgend so ein Tooling verwende, dass das dann die Schnittstelle zu meinem Data Lineage System halt schon zum Teil automatisiert ist oder komplett befüllt wird, genau.
Alright. Ja, wunderbar. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir schaffen es unter einer Stunde oder fast. Ich hätte noch so einen ganz kleinen Abstecher, und zwar in Memory Analytics, und zwar der Hannes Mühleisen, das ist so ein Deutscher, der ist Professor in Niederlanden und er hat DuckDB gegründet und er macht großartige Vorträge. Also muss er sich auf jeden Fall, also ich würde mir jeden Vortrag von ihm angucken. Ist nicht nur über DuckDB, sondern ganz allgemein also ist er da, also ein Professor, ne, er hat wirklich sehr lustige Vorträge, All Things Data. Was ist denn eigentlich dieses In-Memory Analytics? Was ist der Unterschied zu dem, was wir bisher diskutiert haben?
Ja, also die als wir mit Dataversion angefangen haben, war undenkbar, dass man diese Datenmengen, um die wir uns da kümmern, in Memory bearbeiten kann. Also vieles von dem, was wir damals gemacht haben, hat zwingend vorausgesetzt, dass wir die Daten auf sekundär speichern haben. Ja, und im Hauptspeicher wurde dann halt eben geschickt, gecached, ne? Also man muss dafür, was ein wichtiger Punkt ist, zum Beispiel, wenn wir so eine Dimensionstabelle haben mit den ganzen, welche Tage gibt es oder welche Orte gibt es und so, ne? Oder welche Artikel gibt es. Und die haben wir natürlich gerne dann im Cache gehalten, ne? Weil darauf wurde permanent zugegriffen. Und wenn die im Datenbank-Cache waren, war natürlich super. Ne? Guckt man die immer, dann musste man die nur einmal lesen und dann waren sie für immer da. Und was halt nicht was immer komplett neu gelesen wurde, waren halt diese Transaktionsdaten, ne? Also, die musste man sich immer wieder komplett neu lesen, ja? Das hätte den Cache gesprengt. Genau, und also so ganz vertraut bin ich mit dem Thema nicht, aber im Grunde ist das Versprechen, was ich da herauslese, ist jetzt, dass man mit Technologie wie DuckDB jetzt auf dieses Hindernis eliminieren können, dass man also nicht nur die sozusagen die kleineren Dimensionsdaten im Cache sozusagen halten kann, sondern dass man sich die komplette, alles was ich für meine Analyse brauche, im Hauptspeicher halten kann. Google Zugriff auf meine Daten in externen Speicher, dass ich mir das sparen kann. Und das ist natürlich eine irre Beschleunigung und Vereinfachung. Dann bietet dann natürlich auch etwas mehr Möglichkeiten, wenn man da direkt Dinge adressieren kann. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass so ein paar Optimierungen, die wir immer gemacht haben, ne, dass die dann auf einmal wegfallen. Wir haben halt immer optimiert um den Sachverhalt, dass wir auf die Faktentabelle immer nur mit einem Full-Table-Scan im Grunde zugreifen können. Ne? Das war so der Bottleneck, wenn ich so eine Query habe und dann habe ich meine ganzen Dimensionsdaten im Hauptspeicher, aber ich muss ich halt durch die komplette Faktentabelle, zumindest Teile der Faktentabelle durch und muss mal den heutigen Tag lesen, vielleicht nicht den Tag von gestern, aber die Fakten für heute muss ich lesen. Wenn meine Tabelle gut partitioniert war, dann war mir das möglich, also der Schlüssel für den Tag ziemlich weit oben, dann habe ich die Möglichkeit, alle Daten, die zu einem Tag kommen, in einem Rutsch zu lesen. Und wir haben halt um diese Dinge herum haben wir optimiert. Ne? Und ja. Das fällt dann weg. Also diese Anforderung jetzt darum zu optimieren, fällt weg. Wenn wir einfach sagen können, ist ja eh alles im Hauptspeicher, dann greif doch zu, wie du willst.
Genau, also ich hatte auch einmal einen Vortrag gesehen von jemand von DuckDB, die waren ziemlich auch auf dem Trip so Mechanical Sympathy, also im Sinne von, die wissen wirklich, was unter der Haube abgeht, also wie Prozessoren funktionieren und die, da wird halt wirklich so, also sie wissen ganz genau, was wann in welchem Prozessor-Cache liegt, so ungefähr, wie man es optimiert und deswegen sind die ultra schnell, ja. Genau. Also wer sich dafür interessiert, gibt auf jeden, also ich packe auf jeden Fall nochmal so ein Talk rein, wie das unter der Haube läuft. Also es ist wirklich faszinierend, finde ich. Also ich kann jetzt zur Nützlichkeit nichts sagen, aber technisch faszinierend. Alright, dann würde ich sagen, haben wir einen schönen Überblick über alles bekommen, was es so gibt.
Ich glaube, alles, was ich so im Blick habe.
Größeres. Ja, alles ist zu viel, aber wir haben einen schönen Überblick über die typischen Entwicklungen bekommen, genau. Ja, vielen Dank, Rainer. Ich hoffe auf weitere Besuche hier beim InnoQ Podcast und danke auch an alle Zuhörer und bis dann.
Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.